Über 7,5 Jahre war der Bündner Benediktinermönch in der Mission in Kasachstan tätig. Und seit 3 Jahren ist er wieder daheim in der Abtei St. Otmarsberg in Utzne. Der Pater Matthias Beer ist mit einer Reise in seine zweite Heimat beschenkt worden. Und so freue ich mich, heute im St. Otmarsberg beim Pater Matthias Beer zu sein. Und er erzählt über seine Missionstätigkeit in Kasachstan. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Guten Tag, Pater Matthias.
Grüß dich, Andrea.
Matthias, du bist in Kasachstan eingeladen worden zu einem Besuch. Was hat sich seit deinem Weggang verändert?
Ich würde auch heute anfangen mit Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Für mich ist es vor 2006, wo ich durfte nach Kasachstan mit Pater Josef Maria, ein großes Geschenk war. Ich bin in dem Kloster eingetreten als Missionar. Ich wollte die Mission. Und obwohl es eigentlich von dem Personal nicht einen Überfluss hatte, ist uns die Gelegenheit geschenkt worden. Wo es dann geheißen hat, nach 7,5 Jahren, wir brauchen jemanden daheim. Ich würde sagen, fast wie ein Blitz, weil wir sind das Zweite dort gewesen. Und in dieser Zeit wäre Pater Josef Maria nicht abgeneigt gewesen, zum Heimkommen. Ich bin dann daheim gewesen. Ich habe gedacht, dort lebe ich und sterbe. Und dann wurde abgesagt, nach längerer Überlegung bin ich zur Gewissheit gekommen, dass du heimkommst und Pater Josef Maria dort bleibt, noch 2 Jahre, um zu schauen, ob es jemanden gibt, wo ihm Gesellschaft leistet, sodass wir nicht die Zelle zutun müssen. Die Zelle, unsere liebe Frau vom reichen Fischfang. Aber der Blitz, der hat keinen Schaden angerichtet. Ich habe einfach eine Nacht gebraucht, um das wieder meine Gedanken zu ordnen. Und was Gott tut, das ist wohlgetan. Also da hat Gott mir ein kindliches Gemüt geschenkt, das also ohne großes Hadern. Es ist, wie es ist. Da habe ich auch immer wieder in der Beicht in Kasachstan gebraucht. Yes, kak jest, slava Bogu. Also es ist, wie es ist. Herr, erbarme dich. Ich habe schon gesehen, warum es sinnvoll ist, dass ich heimkomme. Weil ich nicht nur in der Seelsorge kann können einspringen, sondern auch in der Krankenpflege. Als Vorsänger, als zweiter Vorsänger habe ich können da unterstützen. Und es hat wirklich viele schöne Aufgaben hier in Uznach. Natürlich bete ich jeden Tag am Morgen für Kasachstan. Das gehört zum Ritual. Das morgen früh ist ein Gesetz vom Rosenkranz gehört für Kasachstan. Und so bleibt die Verbindung. Aber tagsüber, da lohne ich nicht grosse Gedanken aufkommen. Das Heimweh, das Reich Gottes ist überall. Und unsere Heimat ist im Himmel. Ich freue mich immer wieder über gute Nachrichten von Kasachstan, wo Pater Josef dann auch hat müssen zurückkommen, weil niemand sich von den Mitbrüdern in Deutschland, Polen, Afrika, Korea hat sich entscheiden können, so in der Steppe aus ihm Gesellschaft zu leisten. Hat abgesagt, ob ich nicht für eine Woche auch rausgehen zum Abschied nehmen. Dann hat er gesagt, nein, für eine Woche, das reut mir dreist. Also da, nein, danke. Und dann hat er aber dann ein Jahr später gesagt, du, nächstes Jahr, wenn du willst, kannst du 4 Wochen planen. Ich sagte, ja, das tue ich natürlich gerne. Und dann rechtzeitig den Flug gebucht, nicht gross geplant, weil ich vor allem die meiste Zeit in unserem Wirkungskreis verbringen wollte. In Ossonoje, im Wallfahrtsort. Wo es dann so weit war, bin ich dann nach Kloten. Und ich war zu früh da unten beim Einchecken. Die Frau am Schalter konnte nicht sagen, von welcher Rampe aus das Flugzeug startet, entweder E oder D, aber es täte dann aufleuchten. Und dann bin ich dann auch mal auf dem Weg gemacht und mit der Zeit hat es dann aufgeleuchtet. D56 und so durchs Labyrinth durchlaufen. Wahrscheinlich auch meine Nervöse. Zwischen aus dem D ein E Wort und dann bin ich in E46 gelandet. Und dort war auch ein Flugzeug, das nach Osten geflogen ist, auch um die gleiche Zeit. Und ich habe eine Stunde lang dort gewartet bis zum Abflug. Und wo ich einsteigen wollte, hat Ich sagte, nein, das Billett funktioniert nicht. Der fliegt nach Bukarest, nicht nach Kiew. Und mein Flugzeug ist auch gerade abgeflogen. Von der Rampe, da ist mir natürlich ganz komisch geworden. Und da einfach sage ich, dein Wille geschehe, das ist dann schon Knochenarbeit. Also da hat es mir dann schon kodiert im Kopf. Ich hatte auch Bedenken gehabt, weil ich mein Gepäck aufgegeben habe. Und zum ersten Mal habe ich auch das Geld im Gepäck hineintun, weil es so grosse Kuverts waren. Und dann denke ich, wenn das in Astala landet, bis ich wieder dort bin, ist dann fraglich, ob das Zeug noch rum ist. Und dann hat das Personal aber getröstet und gesagt, Gepäck von jemandem, der nicht mitfliegt, wird wieder aussortiert. Also das Flugzeug hat mit der Viertelstunde Verspätung ist er gestartet. Wir müssen meinen Koffer wieder sortieren. Aber ich musste vom Flughafen bis am Abend umeinander warten, bis der Koffer dann auch wirklich ins Fundbüro oder auf der Rampe gekommen ist, wo man für Gepäck, das verloren gegangen ist oder eben wo zurückgekommen ist. Und deshalb bin ich recht müde und ich würde sagen traurig heim. Ich habe dann ab schon telefoniert. Ich konnte schon buchen, aber die erste Woche später bei der gleichen Fluggesellschaft. Natürlich musste ich draufzahlen. Ich hatte 3 Gepäckstücke. Und eines war das Computer und den habe ich dann abgelegt vor dem Billett zum Abstempeln. Stieg im Zug rein und merkte dann, wo habe ich meinen Computer? Bin zurückgesprungen. Und habe dann überall gesucht, nirgendwo. Und dann bin ich heim gekommen und jetzt bin ich müde, jetzt will ich einfach heim. Der Abt hat nur gelacht und gesagt, mir ist auch schon so peinliche Situationen passiert. Und der Sitzmeister hat gesagt, demütig wird man nur durch Demütigungen. Und die Woche, wo ich daheim war, konnte ich noch viele Sachen machen, wo ich sehr, sehr froh war, dass ich das gemacht habe. Eine Woche später habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. Und dann ist es dann wie geschmiert gegangen, also über Kiew. Kiew konnte ich sogar in Erstklasse Platz nehmen, weil es für die Ökonomen voll war, sie hatten überbuchen. Und so hatte ich den ganzen Service vom Erstklasse. Neben mir war es keine Sache. Mit der Zeit hat es ein ganz glattes Gespräch gegeben. Der ist Chef von einem grossen Elektrowerk in Astana, 5000 Arbeiter. Der hat dann gefragt, wer mir den abholen würde am Flughafen in Astana. Und die haben gesagt, um 4 Uhr, das erwarte ich niemand, das tue ich niemand aufbieten. 4 Uhr morgens, da kann ich ein Taxi nehmen und bis zum Bischofshaus. Und dann hat er gesagt, nein, ich werde vom Chauffeur abgeholt, ich kann mit ihm fahren. Und dann hat er auch noch gesagt, er ist Muslim, wie alle Kasachen sind, von Geburt aus sind sie einfach Muslim. Keine Hitzige, also mit Bärt laufen wenig umeinander. Und in der Moschee, also viele, die nicht gehen. Ramadan, je nachdem kann es gehen, aber auch bei dem, er hat gesagt, ich kann nicht beten. Aber ich probiere mit den Imamen und mit den Mönchen gut zu sein. Und dann hoffe ich, dass auch Segen kommt auf mich und auf meine Familie. Und dann, wo wir gelandet sind, habe ich dann noch das Problem gehabt. In meinem Gepäck hatte ich Medizin für eine lungenkranke Frau, die eine befreundete Ärztin mir mitgegeben hat. So viel, dass wenn es kontrolliert worden ist, wäre das schwierig gewesen. Sie hat noch ein Rezept gegeben für mich, sodass ich mir in diesen 3 Wochen eine Menge Medizin schlucken. Ich habe den Brief bei mir und gesagt, also, Lügen mag ich nicht. Und das ist auch gelogen. Weil mit Sachen, das würden wir widerstreben. Also da würde ich drauf ankommen. Jetzt sind wir aber gelandet und der Maksat, der mich eingeladen hat, um mit ihm fahren können, hat sich dann herausgestellt, er ist nicht nur allein, sondern die Frau ist dann noch gekommen und ein befreundetes Ehepaar, die auch gelandet sind. Und er hat so den Wagen geholt und alle Koffer so einen Turm aufbiegen und wir sind durchs Zoll durch. Ich habe schon dort gesagt, Mutter Gottes, das hast du wieder gut, super gemacht. Er hatte so einen Geländewagen gehabt. Alle 4 Personen, die anderen sind gut gebaut, also voll schlank. Die haben sich hinten dran im Geländewagen reingepfert und ich musste vorne beim Chauffeur Platz nehmen. Und dann ist in der Hauptstadt, das sind 20 Kilometer vom Hafen weg. Er hat angeboten, der Chauffeur könnte mir auch nach Kopsche Tal, so 300 Kilometer nördlich fahren, wo ich an der Pfarrei abgeholt worden bin. Und ich habe gesagt, nein, nein, da fahren Marschrouten, das sind so Kleinwagen, die so oder so fahren. Und dann hat er gesagt, ja, auch der Chauffeur mit, aber nicht nur der Chauffeur ist, sondern auch der, er selber ist zum Bahnhof, haben gesucht, wo sie die Auto haben. Der hat gesagt, 5000 Tenge gegeben, dem Chauffeur gesagt, der Rest soll es mir zurückgeben. Und das war dann der Abschied von Max. Also für mich ein wunderbares Zeichen, wie keine Sachen, die eben von Haus Muslime sind, wie die wohlwollend sind gegenüber uns Christen. Aber es ist dann noch mehr passiert. Es sind also auch, wo ich in einem Bus bin, also ein Stadtbus, rum reingekommen ist ein junger Mann, auch ein Kasach, aufgestanden und mir den Platz zugewiesen. Oder wo ich dann in Osornoye war, ist der Akim von Petropavlovsk, das ist also der Präsident vom Bundesland, also vom Norden. Der Bundesland ist grösser als die Schweiz, natürlich nicht so dicht bevölkert. Er ist auf Besuch gekommen, mal am Abend nach dem 6. also nach seiner Arbeit, so unerkannt, nur er, der Chauffeur und der Sohn, haben in Osornoye, wo ein Anbetungsaltar ist, besucht. Beim Karmel, bei fünf Karmelitinnen vorbeigegangen, mit ihnen eine Stunde geredet und gesagt, er sei froh, dass in seinem Oblast auch so eine Gebetsstätte hätte. Und er hat gesehen, dass die Strasse, die Naturstrasse von der Hauptstadt bis in die Steppe raus, die 30 Kilometer schlärzig, er will sorgen, dass nächstes Jahr die Strasse besser gemacht wird. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob das Versprechen eingeht. Also er ist auch Muslim. Er hat sogar im Stillen gesagt, dass Osornoye nicht nur ein Gebet steht für Christen, sondern auch für Muslime können sie. Also es war einer kommt vom Anbetungsaltar und auch dort betet für Frieden. Für mich ist natürlich eigenartig gewesen, unser kleines Klösterli, wo wir Aufbau hatten, ist am 17. Februar durch einen Heizungsunfall ist einfach in Schutt und Asche aufgegangen. Also es waren nur noch Ruinen gewesen. Ich hatte Gastrecht bei den Karmelitinnen, die haben ein schönes Karmel gebaut. Die haben dort ein Zimmer gehabt, die haben mich verwöhnt, also an keinen Hunger müssen leiden. Und von dort aus habe ich den Pfarrei besucht. Auch, was mir natürlich am meisten Eindruck gemacht hat, ist, als ich so zu den Kranken bin, derartig, die gesagt haben, ich tue jeden Tag noch für dich beten. Und dann, wow, 5000 Kilometer von der Schweiz weg, jemand, der für deinen Dienst betet. Also, das ist etwas Wunderbares, auch die Verbundenheit. Viele haben mich eingeladen, aber eben, es hat in dieser kurzen Zeit für wenig gelenkt. Und ich kann auch nicht von einem Haus zum anderen springen wollen. Weil wenn ich in Kasachstan, wenn man Besuch macht, soll man eine Stunde Zeit haben. Da wird aufgetischt, Chai heisst Tee, aber das ist immer ein voller Tisch. Beim Fahrer bin ich Gast gewesen, der polnische, der neue Pfarrer. Auch der hat mir einen guten Eindruck gemacht. So richtig einen guten Hirt, so einen ruhigen, für so einen Wallfahrtsort etwas Wertiges. Bei der Pfarreischwestern, da bin ich als Gast gewesen. Und was mich natürlich auch gefreut hat, der Anbetungsaltar, wo ja, über ein Dutzend Jahre tun die Leute vom 10. bis am 6. abwechselnd immer zwei Stunden vor dem Allerheiligsten arbeitet. Jahr ein, Jahr aus. Als wir groß sind, waren wir noch etwa 600 Einwohner gewesen. Jetzt sind es nur um die 400. Und die Tendenz ist immer noch abnehmend, weil die Jungen haben keine Arbeit, die gehen weg. Und dass es bis jetzt trotz allem nicht können, das durchziehen. Natürlich tut der Pfarrer und auch dort und Schwestern tun auch helfen. Die Karmelitinnen nicht, weil sie sind in der Klausur. Wo ich weggezogen bin, das war mir noch so gewesen. Hoffentlich kann das weiter behalten werden, weil so der Ort, wo man um den Frieden betet, ist so ganz verborgen. Ich finde, das ist etwas Grossartiges und da kann ich nur wünschen, dass es weitergeht. In der Zwischenzeit sind zwei kasachische Familien zugezogen. Die haben Kontakt untereinander, aber die Dorfbevölkerung, da ist noch kein Kontakt. Also ich kann sie ermuntern, sie sollen doch schauen, dass sie auch mit ihnen Kontakt sehen, dass ich auch Missionsarbeit, wenn wir ihnen wohlwollend, wenn wir sie aufnehmen. Beim Brand hat Pater Jean-Marc, der uns jetzt vertritt, von der Familie Mariens, der unsere Aufgabe erfüllt, wo er heimgekommen ist, hat er gesehen, dass komischer Rauch, hat dann telefoniert, um Hilfe vom Heiz. Und bis er gekommen ist, ist oben schon im ersten Stock schon voll Rauch gewesen, hat er nicht mehr können etwas rausholen. Also all seine Sachen sind verbrannt. Aber im Erdgeschoss, wo die Kapelle war und auch der Speisesaal, also die Kapelle hat er ganz können räumen mit Hilfe der Leute, die dazugekommen sind. Der Altar, die Ikonen, das Tabernakel, die Bänke aus Massivholz, auch zum Teil eben auch aus der Küche, hat er auch viel können, Schränke, Schuhe rausholen. Aber eben, Tabernakel, Ikonen, Altar, die haben jetzt im alten Karmel, also dort, wo die Karmelitinnen zuerst gewohnt haben, wo so provisorisch ein bisschen Ausbau war, hat er können jetzt einrichten für sich selber, auch eine Kapelle. Und dort hat es, ja, einen würdigen Platz, hat unsere Ikone dort gekriegt. Und die Ikone ist schon etwas Spezielles. Der Abt Marian hat in der Zeitung gelesen, einen Deutschen, der in Köln, ja, der hat längere Zeit müssen abbüßen für ein schweres Vergehen, aber hat sich bekehrt im Gefängnis und hat angefangen, Ikonen zu malen. Wo er dann rausgekommen ist aus dem Gefängnis, hat er das weitergeführt. Und darum hat der Abt Kontakt mit ihm aufgenommen und gefragt, ob er bereit wäre, eine Ikone zu machen mit dem Motiv «Unsere liebe Frau vom reichen Fischfang». Und er hat wirklich so ein Grundmuster genommen und einfach dann Maria mit der rechten Hand noch ein Netz hält mit Fischen drin. 400 Stunden hat er an dieser Ikone geschafft. Ist über 90 cm hoch und glaube 60 cm breit. Da haben wir noch ein rechtes Karussell gehabt, bis wir es im Land hatten. Der Pater Josef hat es per Post geschickt. Und das ist so im Zoll gekommen und hat kein Dokument gehabt für Ikonen, dass es nicht eine wertvolle Ikone ist. Also das ist einfach ein Dokument fehlt. 3 Monate ist das hin und her gegangen, bis wir frei gekriegt haben. Am 13. Oktober haben wir es können nach Osono bringen vom Flughafen, vom Zollhaus. Der Bischof Thomas Speter gesagt, ist doch auch ein Zeichen, dass wie der Fatima-Tag, dass es da die Mutter Gottes freigekommen ist. Also die Ikone hat schon einiges erlebt. Wir haben auch täglich das Gebet gehabt, wo unsere liebe Frau vom reichen Fischfang. Das am Schluss würde ich es gerne noch vorbeten. Es ist ein Gebet, das Pater Josef Maria zusammengesetzt hat. Es ist vom Padre Pio die Grundgedanken einfach angepasst auf unsere liebe Frau vom reichen Fischfang. Auch in der Hauptstadt wird tagtäglich, und dort ist eine 24-Stunden-Anbetung, auch seit mehreren Jahren, da ist ein Pater von der Gemeinschaft der eucharistischen Anbetung von Australien, ist nach Kasachstan gekommen, Vorträge gehalten und war an der Pfarrei gewesen. Und er konnte die Leute begeistern und vor allem auch der Erzbischof damals später, dass er angefangen hat mit der Anbetung. Und das hat viel Segen gebracht. Also gerade in Astana ist ein kasachischer Psychiater, hat Probleme gehabt, selber Probleme gehabt. Und weil die Kathedrale immer offen ist, tagsüber. Und wenn man reinkommt rechts, geht es in eine kleine Anbetungskapelle. Und ist einfach dort rein und ist ruhig geworden. Und hat das immer wieder gemacht und schlussendlich hat er sich bekehrt und hat sich taufen lassen. Und er hat schon mehrere Patienten, die Probleme hatten, wenn sie offen waren, hat er gesagt, probieren, geht dort hin und könnt euch Ruhe schenken lassen. Und so sind es jetzt doch einige. Natürlich zahlenmäßig ist immer noch wenig, aber immerhin, das sind dann Kasachen, die Christen werden. Und das ist etwas Schwerwiegendes. Also am besten gut, dass wenn es eine ganze Familie ist. Weil als Einzelne, da wirst du von der Familie ausgeschlossen, da bist du ein Verräter. Also es ist nicht wie in Arabien, wo man getötet wird, aber du gehörst einfach nicht mehr zur Familie. Da hat es alle auch gesehen in der Kurie, dass ein älterer Pater schon jetzt schon keine Sache hinein, tut als Katechetin ausbilden, damit sie in der kasachischen Sprache könnt von der frohen Botschaft erzählen. Also das sind so kleine Hoffnungszeichen und das ist auch meine Hoffnung für die Zukunft. Also die Christen werden nicht immer weniger, also weil die Jungen abwandern, zuerst in Städten, aber noch lieber nach Polen oder nach Russland oder wenn es sogar geht, in Deutschland. Und darum, wenn das Christentum wird überleben, wenn die alte Babuschke, die treu unter Verfolgungen den Glauben bewahrt haben, dann muss die große Bekehrung kommen vom Islam. Das sagt Maria ja. Am Schluss wird mein unbeflecktes Herz siegen. Und an dem dürfen wir festhalten. Also Kasachstan, wo durch Blut von so vielen Märtyrern getränkt worden ist, ist ein heiliges Land. Also das habe ich mir immer auch als große Ehre empfunden, dass ich dort wirken als Seelsorger oder auch als Mönch leben, beten, alte Frauen besuchen, Krankenkommunion zu bringen. Solche, die Tag und Nacht hier beten, wenn sie in der Nacht nicht schlafen können, können sie einfach beten. Für den Papst und für den Bischof und für die Jungen. Und Gott sei Dank, wo ich zurückgekommen bin, habe ich auch hier entdeckt, solche ältere Leute, die das auch machen. Und da ist natürlich auch schon eine große Hilfe, dass man mit Radio Gloria, Radio Maria, KTV, Radio Horeb, mit Hilfe in Gemeinschaft übers Radio oder übers Fernsehen, am Morgen bis am Abend kann immer wieder sich anschliessen und beten.
Maria, die Zarisa Mira, Prishna Mir Miro Padari, die Людям всем покой приносишь, нас учишь верить и любить. Молитесь, вам пошлет Бог милость, молитесь, все надейтесь на Него, молитесь, ищите Царство Божие. Стучишься в дверь наших сердец и в жизнь дорогу освещает нам Твой немеркнущий венец. Молитесь, вам пошлет Бог милость, молитесь, все надейтесь на Него. Царство Божие, остальное будет вам дано. Тебе открою свое сердце, как мать тебя к себе приму. Буду молиться я с тобою и в своей жизни сохраню. Пошлет Бог милость, молитесь, все надейтесь на Него, молитесь, ищите Царство Божие, остальное будет вам дано. Молиться буду я с тобою, и суть глаза лицо мое. Расскажу всем, что ты, Мария, приносишь мир, несешь добро. Молитесь, вам пошлет Бог милость, молитесь, все надейтесь на Него. Молитесь, ищите Царство Божие.
Wir sind zurück in der Sendung mit dem Pater Matthias Behr in der Abtei in St. Othmarsberg. Und er erzählt über den Besuch in Kasachstan, weil er ist mehr als 7,5 Jahre in der Missionsarbeit war und jetzt schon wieder ein paar Jahre in der Schweiz. Und es ist ein Geschenk für ihn, dass er eingeladen worden ist, Kaselstadt wieder zu besuchen. Ja, und so freue ich mich auf die weiteren Ausführungen. Wir haben in der Musikpause ein schönes Lied können hören. Matthias, was ist da in dem Lied gesungen worden?
Maria, Königin des Friedens. Das ist ein Wallfahrtsort von Ossonoje. Und das ist wirklich etwas Wunderbares, weil in der Strophe tun wir immer: Maria, du Königin des Friedens, du bist gekommen in der Welt und hast den Frieden geschenkt. Du hast gebracht allen Menschen Ruhe. Du lehrst Glauben und Liebe. Das ist so in der Strophe. Und die Antwort ist in Refrain: Malitjes. Betet, Gott wird euch Gnade schenken. Betet, setzt alle Hoffnung auf ihn. Betet und sucht das Reich Gottes. Und alles andere wird euch dazugegeben. Die zweite Strophe. Du bist mit uns in Armut und Leiden, klopfst an der Tür unseres Herzens und machst hell unseren Lebensweg mit deiner nie verwelkenden Krone. Und da kommt wieder Maria. Betet, Gott wird euch Gnade schenken. Betet, setzt alle Hoffnung auf ihn. Betet und sucht das Reich Gottes. Und alles andere wird euch dazugegeben.
Schön, danke vielmals, Matthias. Pater Matthias, jetzt bist du schon wieder ein paar Jahre da in der Schweiz. Was vermisst du von Kasachstan?
Ja, vermisse. Es ist für mich bei Hags einfacher Leben in Kasachstan viel mehr als das. Also der Luxus stößt mich ab. Der Luxus, wo, ja, wenn man dabei noch zufrieden wäre, aber es schenkt auch keine Zufriedenheit. Es ist eine Unruhe. Es ist ein, ja, man zahlt einen teuren Preis für den Luxus. Die Arbeiter, die so unter Druck arbeiten müssen, oder die keine Arbeit haben, weil alles so teuer ist, fast nach kurzer Zeit auch Sozialempfänger werden, weil es Krankenkassen, teure Wohnungen nicht mehr zahlen können. Also es ist ein riesiger Druck da. Ich habe gemerkt, dass es auch Feigheit war, eine gewisse Hemmung zum Zurückkommen. Dass ich denke, ja, dann ist es leichter. Aber es geht ja nicht, dass wir es leichter haben, sondern nicht, dass der Herr Gott es nicht haben. Und dass man auch so Spannungen kann und muss aushalten. Dann das einfache Leben, wo man mehr Zeit hat miteinander, wo man mehr Zeit hat fürs Gebet. Also das behagt mich natürlich viel mehr. Also dort unten, weil man mehr ausgeliefert ist, an den Wetterumständen und allem, ist so die Hilfe von Gott. Den spürt man halt oft viel näher. Also wo Pater Josef und ich einmal vor der Weihnachtszeit, eine Woche vor der Weihnachtszeit, wir sind, hatten Aushilfe gehabt und sind zurückgekommen. Und dann ist in unserer Wohnung, also im Speisesaal, ist unter Wasser gestanden. Das Wasser, das wir in dem Heizungssystem aufgefüllt haben, ist salzig. Und das hat Löcher durchgefressen und darum jetzt ist an einer Stelle jetzt gelegt. Und das ganze System ist zusammengefallen. Draußen, Gott sei Dank, ist heute noch nicht gerade so kalt gewesen. Also es war vielleicht ja, 20 Grad unter Null. Wir konnten heizen, aber einfach, dass sie nicht zirkuliert oder nur gerade die Pumpe haben nicht mehr, die Automaten nicht mehr funktioniert. Und dort so, muss ich sagen, ja, also Maria, das ist deine Zelle. Da musst du dann selber schauen, dass es klappt. Und der Elektriker können prüfen, das Auswechseln von dem Heizkörper ist schon gegangen. Das war nicht so das Problem gewesen, aber dass es wieder zum Laufen kommt, das war uns die größte Sorge gewesen. Und der hat zwei Stunden hat umeinander gedrückt und die Heizung auseinandergenommen. Das ist eben so ein Halbautomat. Und schlussendlich hat er dann gefunden, was es war. Was durch die Störung jetzt an einer Stelle ist der Kontakt ist abgebrochen worden. Also das ist wahrscheinlich Überhitzung. Und wir wollten nicht zahlen, ich sagte, nein, das ist wie ein Weihnachtsgeschenk. Und kaum hat die Heizung wieder funktioniert, ist eine Kälte gekommen, was zum Teil über 40 Grad unter Null. Und wenn es dort die Heizung nicht funktioniert hätte, hätte man können zusammenpacken, hätte müssen beim Fahrer Unterschlupf suchen, weil dann wären alle Leitungen bis eingefroren im Haus. Also so Situationen, wo, ja, wo man herausgefordert werden im Vertrauen, wo man aber auch wirklich den handfest, also ein Elektriker, der einfach gratis schafft. Wir hätten ihm gut können zahlen, aber so den guten Willen, nein, auf Weihnachten mache ich euch ein Geschenk. Auch die Karmelitinnen, die im Provisorium waren, die sind ein halbes Jahr nach uns gekommen. Und wo sie gekommen sind, denn auch, das Holz ist nicht, ist noch grün gewesen, also zum Steinkohle anzünden braucht es zuerst einmal Holz, damit es eine gewisse Hitze gibt, damit Steinkohlen auch ankommen. Und die hatten nebst der Heizung so Aufgeschichten gehabt, zum Trocknen zu lassen. Und die Schwester Elisabeth, die Jüngste, hatte die Woche den Dienst gehabt, zum Heizen. Sie hat den Morgen eingeführt, dann sind sie zum Gebet. Und die war einfach unruhig gewesen. Und dann hat sie nicht ausgehalten und ist dann raus und hat die Türen aufgetan. Jetzt ist das Holz angekommen, das neben der Heizung war, zum Trocknen zu lassen. Sie konnte schnell das rausrühren von außen. Und die Luft war alles Eichrauch. Und dann habe ich ihr gefragt, ja, ob sie keine Angst hatte. Und dann hat sie gesagt, nein, das hat mich jetzt im Glauben gestärkt, dass mir der Schutzengel gesagt hat, du, da passiert etwas, du musst raus. Also so Sachen gibt es, ja, also schon wirklich mehrfach erlebt. Und auch der Fischfunk dazu mal. Und wie ich es jetzt auch am Telefon gehört habe, interessanter wie es jetzt, hat es auch wieder sehr viele Fische drin, wo im Sommer sind es weniger Fische drin gewesen, aber jetzt, wo auch in der knappe Zeit ist, weil sie auch nicht viel Arbeit haben. Einmal sind über 100 Autos um den See gewesen, wo Leute gekommen sind, um zu fischen. Jetzt im Winter. Also es ist ganz, ganz eigenartig, dass dort ja, also das Geschenk vom Himmel ist.
Matthias, hast du schon Pläne, wieder einmal runterzugehen in Kasachstan?
Ich plane nicht viel, leider. Ich nehme vorzu, jetzt kann ich ab dem, an dieser Freude, die Begegnung mit den Leuten, die ich hatte, das ist eine Freude, die mir bleibt. Und es hat derartig, was gesagt hat, es kommt mir vor, wie wenn du gestern gegangen wärst. Also es gibt keine. Sobald ich dort bin, bin ich wieder daheim. Und dann merkt man auch die Sachen, die Spuren, die wir hinterlassen haben, die geblieben sind. Also in der Pfarrei, das Pfarreiheim, so dort, jetzt haben wir geholfen, einen Saal zu gestalten. Der wird in der Woche fast jeden Tag gebraucht. Zum Teil für Mütter, für die Jungen, auch wenn er über den Geburtstag hat, tun sie fragen, dass sie die Pfarrei dürfen, den Saal brauchen. Und das ist etwas Wertiges, dass ein Ort gibt, wo man zusammenkommen und feiern kann. Eben, ich hoffe, dass der Anbetungsaltar, auch das ist etwas Besonderes, das ist gestiftet worden von Regina Pazis, Verein von Polen. Die haben zum Ziel gesetzt, oder der Gründer, die Vision, weltweit so Anbetungsorte zu unterstützen. Also der erste Anbetungsaltar ist in Israel. Früher ist es, ich glaube, in der vierten Kreuzwegstation. Und jetzt ist es in Nazareth, glaube ich. Ein großer Anbetungsaltar auch bei uns in Kasachstan, der ist 7 Meter breit mit Faltaltar, wo man kann öffnen kann. Also das Allerheiligste ist, über Nacht ist es geschlossen und dann kann man mit dem Tabernakelschlüssel öffnen und auseinander entfalten. Das ist sehr schön, also mit sehr gemütsvoll. Und so ein Anbetungsaltar fällt es natürlich schon leer. Es ist ein Abbild von Maria und Jesuskind ist, das Kopf von Jesuskind ist die Hostie.
Du hast nur eingangs vom Interview gesagt, du willst mit uns etwas beten. Darf ich dir das übergeben und vielleicht auch, dass du abschliessend uns den Segen würdest wenden, Matthias?
Gerne. Das Gebet, das wir täglich betet haben im Wallfahrtsort, auf Deutsch ist: O Maria, du unsere liebe Frau vom reichen Fischfang, wir bieten dir unsere Vergangenheit deiner Barmherzigkeit an, unsere Gegenwart deiner mütterlichen Liebe, unsere Zukunft deiner weisen Sorge. O guter Jesus, um der Liebe willen, mit der du deine Mutter liebst, gib uns, wir bitten dich, die Gnade, sie ebenfalls zu lieben so wahrhaftig, wie du sie geliebt hast und wie du willst, dass wir sie lieben. Maria, du Mutter des reichen Fischfang, wir lieben dich, bitte für uns. Amen. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Und so segne und behüte euch alle, die mit euch verbunden sind, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke dir, Matthias, für deine Ausführungen, das spannende Interview mit dir. Und ich wünsche dir von Herzen reichen Gottessegen und natürlich auch der ganzen Gemeinschaft ab dem St. Otmarsberg hier in Utzlen. Danke vielmals, Matthias.
Danke auch dir für deine Arbeit und Gottessegen.